Und da hat man immer gesagt, und der Lindner ist auch ein ganz großer Hund, was das angeht, der immer wieder sagt, Privatisierung ist super, weil das führt zu Wettbewerb und Wettbewerb führt zu bessere Effizienz und bessere Leistung für die Kunden, weil man sich ja gegenseitig quasi die Kunden abwerben will. Aber Leute, wo hatte die Bahn Wettbewerb?
Ja, wirklich. Es bringt halt nichts, wenn du ein Platzhirsch bist ohne Konkurrenz.
Ja. Es gibt da oft auch so eine Forderung danach, die erste Klasse abzuschaffen und so, ne? Weil Klassenkampf und so. Vor allem Linke machen das. Aber ganz ehrlich, schafft die zweite Klasse ab.
Ja.
Gibt einfach alles erste Klasse, weil.
Genau, ohne Witz, er hebt einfach den Standard für alle.
Ist
ja, genau.
Das ist nicht so schwer, weil das nicht so ein krasser Standard ist, ehrlich gesagt.
Guck mal, eine Geschäftsreise in Deutschland. Ich mache jetzt eine Geschäftsreise von München nach Hamburg. Das sind so viele Faktoren, die einfach dagegen sprechen, dass ich eine Geschäftsreise nach Hamburg mache. Kommt mein Zug an? Schaffe ich den Umstieg? Werde ich da stranden? Okay, ich sitze im Zug. Habe ich Internetverbindung? Kann ich arbeiten? Kann ich überhaupt telefonieren? Da sind sie wieder.
Hi.
Etwas später als geplant heute.
Ja, woran das wohl lag?
Weil, ja, lasst es mich euch erklären, weil die letzten 5 Fahrten, die ich mit der Deutschen Bahn unternommen habe, waren 4 davon einfach komplette Verspätung. Mein Plan war es, ich habe heute großzügig geplant, ich wollte um 20.30 Uhr zu Hause sein. Das war der ursprüngliche Ankunftstermin, die mir die Deutsche Bahn nach regulärem Fahrplan vorhergesagt hat. Diese Fahrt sollte beginnen in Kitzbühel und sollte am Münchner Hauptbahnhof enden. Als ich, wie geplant, um 18.30 Uhr, also man merke, 2 Stunden sollte die Fahrt dauern, Kitzbühel, Münchner Hauptbahnhof. Als ich in Kitzbühel an Bahnhof gehen wollte, waren da für meinen ersten Zug, den ich nehmen musste, nach Wörgl, 2,5 Stunden Verspätung bereits. Also bin ich ins Auto, habe mich nach Wörgl fahren lassen, also zu der Station, wo ich umsteige hätten müssen. Wollte dann von da aus den Zug nehmen, weil ich mit dem Auto dann quasi noch 10 Minuten Puffer hatte. Steig aus und stell fest, dass der Zug, den ich danach nehmen sollte, wieder Verspätung hatte. Also bin ich von Kitzbühel, wo ich ja eigentlich anfangen wollte, mit dem Zug zu fahren, mit dem Auto nach Rosenheim gefahren, beziehungsweise wurde gefahren. Um da den Zug zu erwischen, den ich nur erwischen konnte, weil dieser Zug auch 28 Minuten Verspätung hatte. Und bin dann um 21 Uhr am Münchner Hauptbahnhof angekommen. Und das waren jetzt 4 von 5 Fahrten exakt genau so. Da ist kein einziger Zug on time.
Richtig übel.
Und ich meine, ihr kriegt's mit, weil. Also heute war wieder so ein Moment, wo ich einfach rage. Also wirklich, da rastest du aus, weil das ist ja heute keine Fahrt fürs Vergnügen gewesen, sondern es ist ja auch geschäftlicher Natur und du kannst nicht mit der Deutschen Bahn fahren, wenn du Termine hast.
Ja.
Es geht einfach nicht. Es ist wirklich eine einzige Katastrophe. Und das Ding ist, 2019 habe ich in Wien gedreht. Ich sag's euch damals, die österreichischen Züge, die waren auf die Minute genau. Ohne Ausnahme. Als ich weiß noch, 2019, Jan fährt durch Österreich und mir ist fast der Kopf explodiert. Da ist ja wirklich alles pünktlich. Es ist ja Wahnsinn. Also wie macht ihr das? Und zu dem Zeitpunkt hatte Deutschland noch den Ruf, immer pünktlich zu sein. Ich meine, das hat sich jetzt inzwischen erledigt, schon lange. Aber und das Ding ist, ich habe das Gefühl, in Österreich geht die Scheiße genau jetzt auch so los. Weil die Züge in Österreich sind auch alle zu spät. Weil, ich meine, Kitzbühel, das war jetzt nicht unbedingt die Deutsche Bahn. Na, also, weil erst ab Wörgl war es, glaube ich, dann Deutsche Bahn. Aber diese 2,5 Stunden, dann hatte ich ja letztens mal einen Termin in Salzburg, den ich dann komplett absagen musste. Mhm. Das war am Zug, der kam, glaube ich, Scheiße, wie fuhr denn der? Der kam irgendwie auch aus dem Ausland und der hatte im Ausland schon die Verspätung. Mhm. Also, du kannst nicht im öffentlichen Fernverkehr fahren, wenn du auf Termin eingewiesen bist. Und ist es nicht so, war es nicht die Schweiz, die irgendwann gesagt hat, jetzt vor kurzem, Also deutsche Züge dürfen noch genau eine Station in der Schweiz fahren und dann verpisst euch mit den gammelnden Schimmelzügen, weil ihr macht uns das ganze, den ganzen Fahrplan hier kaputt.
Kann ich verstehen.
Ja, ich kann es auch voll verstehen. Ich würde auch sagen, verpisst euch wieder. Fahrt ja nicht mit eurer Seuche hier so tief ins Land, weil das ist wirklich, weil die mussten das irgendwann machen, weil diese deutsche Scheiße, die da stattfindet, dann den ganzen Fahrplan zerschossen hat. Aber man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass das deutsche Schienennetz seit gestern so groß ist. Also ich verstehe diese Überforderung nicht. Es ist ja nicht so, seit gestern plötzlich haben wir hier 1000 Linien. Also für mich ist es ganz einfach so, da hat man jahrelang nichts dran gemacht.
Ja, ist es nicht sogar kleiner geworden?
Diese ganze Kohle, ich weiß nicht, aber diese ganze Kohle, die man da verdient und die man da einnimmt und alles, das wird offensichtlich, landet es nicht in den richtigen Töpfen. Mhm. Weil es wurde hier wirklich, es ist nichts modernisiert, es ist nichts vereinfacht, es ist, also wirklich, die Deutsche Bahn, also ich würde es gerne, wie die Schweizer Bahn würde sagen, Deutsche Bahn, verpiss dich von den Schienen.
Ja.
So, mein Rant zum Einstieg.
Sehr gut.
Der aber vollkommen gerechtfertigt ist, weil ich will jetzt nicht komplett ausholen, aber wirklich, 4 von 5 Fahrten, die ich in den letzten 6 Wochen gemacht habe, habt ihr im Live-Ticker mitgekriegt, ja. Weil ich einfach komplett ausgerastet bin im Stundentakt.
Ja, es ist ja auch verrückt. Kannst du niemandem erklären.
Nee. Nee, und ich schicke euch immer die Beweise. Heute habe ich dir noch ein Bild geschickt, dass alle Züge, es war nicht nur mein Zug zu spät, sondern ihr habt die rot, alle überall war rot. Es waren ausnahmslos alle Züge, die dann durch Rosenheim sind, alle zu spät. Alle zu spät und nicht nur 5 Minuten. Also, und mein Problem ist, wenn du heute mit der Deutschen Bahn reisen willst, dann musst du standardmäßig schon vorausdenken, okay, also, ich muss morgens auf jeden Fall 2 Stunden früher fahren, weil dann habe ich vielleicht auf jeden Fall noch einen Puffer. Wenn alles gut läuft, dann warte ich halt vor Ort, keine Ahnung, in Salzburg nochmal eine Stunde, dann habe ich meinen Termin, dann muss ich zurückfahren, aber auf gar keinen Fall später als 17 Uhr, weil dann, wenn es dann nicht klappt, dann habe ich, der wirklich letzte Zug fährt um 21 Uhr, dann habe ich hier nochmal ein paar Ausweichmöglichkeiten, bevor ich wirklich komplett strande und der nächste Zug erst wieder am nächsten Tag um 5 oder so fährt. Also, wirklich, ein einfacher Termin, der vielleicht eine halbe Stunde geht, den du mit der Bahn wahrnehmen willst, macht dir im Endeffekt den ganzen Tag kaputt, weil du kannst nicht morgens früh reisen, weil, warum? Warum sollte ich 4 Stunden früher irgendwann an einem Ort sein, wo, also es darf ja nicht die Voraussetzung sein, dass wenn ich einen Termin um 13 Uhr habe, schon um 9 losfahre oder um 8, damit ich dann um 11 dort bin und dann im Zweifelsfall halt da 2 Stunden die Zeit totschlage. Ja. Und es darf doch auch nicht standardmäßig davon ausgegangen werden, dass ich ja auf jeden Fall den Zug um 17 Uhr schon nehme, weil ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll und erst den um 20 Uhr nehme. Ja. Zum Beispiel, ne? Also.
Absolut. Genauso mache ich das morgen, wenn ich zum Flughafen fahre. Auch alles 2 Stunden früher. Und ich habe trotzdem, wenn ich mir die Zeiten angucke, so auch mit Umsteigezeiten und so, habe ich trotzdem Schweißausbrüche. Weil so viel Puffer ist es gar nicht mehr heutzutage für die Bahn, wenn man 2 Stunden einplant. Das ist wirklich verrückt.
Ja, brutal. Und Max ist schon wieder weg. Max hat auf jeden Fall heute extreme Internetprobleme.
Ah, da ist er wieder.
Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe jetzt vorhin schon alles gemacht und auf einmal bricht hier die Verbindung zusammen, dann ist sie wieder da. Ich, keine Ahnung, es tut mir leid. Ich versuche alles mitzukriegen, aber es ist sehr abgehackt teilweise leider.
Sag mal, dein Mitbewohner soll keine Pornos runterladen, wenn du Podcast.
Wirklich, ey. Und dann nimm mal gleich das große Package. Schlimm.
Auf jeden Fall Full HD. 4K, ja, 4K, die 4K-Pornos.
Die abgegradete Version von den ganzen alten Gina Wild-Dinger, die es früher auf LAN-Partys gab.
Ja, genau. Ja, echt, ey, ist meine Internetverbindung gerade wie die Deutsche Bahn.
Auf jeden Fall kann man den Tipp geben, wenn ihr zuverlässig unterwegs sein wollt, kauft euch ein Auto.
Ja.
Kauft euch ein Auto.
Kauft euch das schlimmste, verpestendste Modell, das es gibt, ganz ehrlich.
Na, wenn ihr die Kohle habt, kauft euch ein Hybrid für die kleinen Strecken. Guck mal, Münchner wir brauchen eigentlich keine Autos, deswegen, das Problem ist, ich habe es jetzt wirklich 10 Jahre nicht gebraucht, aber jetzt brauche ich halt ab und zu ein Auto und du merkst einfach, wie aufgeschmissen du bist, wenn du auf die Bahn angewiesen bist. Das heißt, quasi diese Anreize, die man da schaffen will, dass die Leute mehr mit der Bahn fahren, das wird doch so komplett torpediert.
Ich habe auch gelesen, dass die ICEs und so, ne, die ja echt gern ausfallen oder irgendwelche Klimaanlagen nicht funktionieren und deswegen da 50 Grad drin sind und so, dass es bessere Modelle gibt vom ICE, die auch super krasse Winter überstehen können und so, wo ja auch ständig bei uns hier alles dann ausfällt, ne, weil es dann zu kalt wird auf einmal und die können nicht mehr fahren und so weiter. Nur die kosten halt mehr. Die hätte man halt kaufen müssen.
Wahnsinn. So,
warum ist eigentlich die Deutsche Bahn privat?
Das fragen sich das alle.
Also, wer kam denn auf die scheiß dumme Idee, das auszulagern oder zu verkaufen? Ich meine, das muss ja irgendwann mal in staatlicher Hand gewesen sein, oder? So was wie der Fernverkehr. Hey, ganz ehrlich, auch dass man zum Beispiel sagt, naja, der Funk, also der Netzausbau, sollen die Anbieter quasi stemmen? So mad.
Ja.
So mad. Weil dann machst du auch die Türen auf zur Monopolstellung. Ja klar, man macht jetzt T-Mobile, baut jetzt überall Funkmasten hin, aber ist ja wohl klar, wer die benutzen darf.
Ja, es ist Schwachsinn. Ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwann mal gehört, dass es bei der Deutschen Bahn ja so ist, dass die, glaube ich, für die Instandhaltung von Gleisen zuständig sind und für den Neubau ist der Bund zuständig. Und deswegen lassen die alles so verrotten, dass es halt einfach neu gebaut werden muss. Damit sie nicht für die Instandhaltung zahlen müssen. Das ist natürlich sehr runtergebrochen, aber das würde vieles schon erklären, auf jeden Fall.
Ja, na klar. Das ist einfach, ist ja so ein privates Unternehmen mit Profitinteresse, die einfach gucken, an jeder Schraube, an der man Einsparungen machen kann, wächst nachher der Gewinn. Und das freut die Aktionäre. Ich meine, das ist eine AG. Warum auch immer.
Aber guck mal, das Ding ist doch, jetzt mit dem ganzen Klimawandel, die Leute haben alle den grünen Gedanken im Kopf. Jetzt einfach rein hypothetisch, stellt euch mal für eine Sekunde vor, wir hätten eine Deutsche Bahn, die Top-Züge hat, die einen guten Fahrplan hat, die Züge sind immer alle pünktlich, weil es einfach gut organisiert ist, es ist alles gut instand gehalten, gute Verbindungen, schnelle Verbindungen. Und im Winter funktioniert die Scheiße auch noch. Wie gerne die Leute, und eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, wenn man spontan einen Zug bucht, kostet er nicht 4 Milliarden Euro. Wenn das mal hinhauen würde, wie gerne wir alle mit der Deutschen Bahn fahren würden. Ich würde nur noch im Zug sitzen. Wenn ich wüsste, wenn ich eine Woche vorher nach Hamburg will, und das entscheide eine Woche vorher, dass ich dann nicht 150 Euro dafür zahlen muss, sondern dass es halt dann, wenn es vielleicht sogar ein Last-Minute-Ticket ist und der Zug relativ frei ist, dass ich dann vielleicht nur 30 zahle oder so. Das wäre doch übelst geil. Aber
ja.
Ja, aber was du da gerade aufgezählt hast, ist, da kannst du dir auch einen lila Elefant wünschen.
Die richtige
Es muss ja nicht alles sein. Es würde ja reichen, wenn auch nur einer dieser Punkte da wäre. Dann wäre es ja schon wieder attraktiv.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist auch diese ganze Preisbildung. Weil wie du sagst, ich habe jetzt den Preis und morgen ist es doppelt so teuer. Ja. Dann übermorgen ist es wieder billiger. Dann habe ich manchmal hast du so Strecken, also es ist immer die gleiche Strecke. Einmal kostet es 40 Euro. Zum Beispiel Kitzbühel. Kitzbühel beginnt bei 19,90 Euro und endet bei fast 50 Euro.
Ja.
Da frage ich mich ja, wie, also was ist denn das? Wird da täglich dann quasi ausgewürfelt? Wie entstehen diese Preise? Okay, sind es Stoßzeiten?
Aber es wäre ja egal. Das ist ja das, es wäre doch scheißegal. Der Zug fährt ja. Es ist ja egal, ob das Stoßzeiten sind oder nicht.
Früher gab es immer einen Zug von München Hauptbahnhof bis, ich glaube, Hamburg, konntest du für 20 Euro fahren. Teilweise geht es, glaube ich, noch. Ich habe einmal von Frankfurt nach München 150 Euro bezahlt.
Das ist verrückt.
150 Euro von Frankfurt nach München.
Das ist doch Madness. Also ich finde, innerhalb Deutschlands sollte es keine Fahrt geben, die mehr als 100 Euro kostet, egal wann ich sie buche. Und gerade so last minute, also wenn du wirklich sagst, hey, ich will jetzt spontan morgen nach Berlin fahren oder nach Hamburg, und der Zug eh noch halb leer ist, ja, mein Gott, dann verscherbelt die Tickets doch. Dann biete den Leuten doch einen Anreiz, wirklich zu sagen, okay, komm, ich lasse jetzt den Wagen zu Hause stehen, ich gucke jetzt nicht auf Skyscanner, ob ich noch spontan einen billigen Flug bekomme, sondern ich steige in den fucking Zug.
Ja, ich kann mir vorstellen, sowas macht man ungern, weil man natürlich, weil dann buchen alle, kommen einfach dann an dem Tag. Aber du machst es natürlich planbarer, wenn du den Leuten einen Anreiz gibst, frühzeitiger oder früher zu buchen, sodass du eher auch vielleicht vorhersehen kannst, okay, ist dieser Zug voll, ist er nicht voll? So und so hast du halt vielleicht mehr so ein Glücksspiel. Also aus einer planerischen Sicht ist es vielleicht schon erstrebenswert für so ein Unternehmen, dass es früh weiß, ah, okay, unser Zug ist voll an dem Tag oder so, ne? Weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so vielleicht so die Bedingungen oder dass das so Gedanken sind, dass man sagt, okay, wir machen jetzt nicht last minute so lukrativ, dass die Leute einfach dann alle am nächsten Tag eine Stunde vor Abfahrt mit dem Koffer dastehen und sagen, so, jetzt aber. Aber was ich halt nicht verstehe, ist dieses Gefälle. Also ich verstehe halt nicht, wie es in einem Tag irgendwie 50 Euro kostet und dann am nächsten Tag oder warum der erste Zug an dem Tag 50 kostet und der zweite an dem Tag 19. Das verstehe ich halt nicht. So und ich sehe das wie du. Also eigentlich sollte keine Zugfahrt in Deutschland teurer sein als 100 Euro. Weil wie bringst du die Leute denn dann von der Straße weg?
Ja.
Also vom Auto weg. Weil das zahlt ja keiner. Weil klar, jetzt kann man natürlich rumrechnen und sagen, naja, aber wenn du ein Auto mit Versicherung und Steuer und allem und Tank, da kommst du im Jahr viel mehr weg. Ja, schon klar. Aber du siehst es im ersten Moment ja nicht. Du siehst im ersten Moment die 150 Euro und dann fährst du, und das ist ja nur eine Fahrt. Dann willst du ja auch wieder zurück, dann bist du ja schon wieder bei 300 Euro. Also das ist einfach totaler Wahnsinn. Du bist viel teurer unterwegs, wenn du mit dem Zug fährst.
Kannst du einen Mietwagen nehmen für das Geld.
Ja, das ist totaler Wahnsinn. Also ich verstehe es nicht. Wohin geht die Kohle? Weil, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, auch hier in München, ne, U-Bahn fahren, es ist so scheiß teuer. Und dann heißt es irgendwie so, naja, wir brauchen das Geld, weil wir machen hier Sendlinger Tor neu und hier und überall Baustelle und wir erneuern alles und deswegen brauchen wir mehr Geld. Da denke ich mir ja, okay, dann machen wir es doch vielleicht so, wie es in der Marktwirtschaft üblich ist. Ihr macht es schön und dann macht ihr die Preise höher. Aber im Endeffekt lassen die mich jetzt gerade für eine Karosserie bezahlen mit der Aussicht, dass wenn ein Lenkrad noch und Ledersitze noch dazukommen, ich die ja dann noch dazu kaufen darf. Ja,
genau, später dann.
Und dieses Prinzip verstehe ich nicht. Das Prinzip von zahlt jetzt mehr, dann wird er das ausbauen können. Nein. Baut das aus und wenn es ausgebaut ist und funktioniert, dann bin ich bereit, dafür mehr zu bezahlen vielleicht.
Vor allem, und da muss man jetzt eben mal auf die Münchner MVG zu sprechen kommen. Ich verstehe das ja, wenn man sagt, okay, wir brauchen Geld, weil wir müssen Sachen weiter ausbauen. Ich verstehe das, wenn man die Strecke weiter ausbaut, das ist alles völlig in Ordnung. Aber der Wahnsinn, der da ja betrieben wird, ist, dass wir einfach permanent neue U-Bahn-Züge bekommen. Und da denke ich mir so, was soll die Scheiße denn? Also ist es ja cool, dass wir eine moderne Stadt sind und super neue Hightech-Züge haben. Aber jetzt da nochmal einen draufzusetzen und sagen, wir wollen dann wieder in ein paar Jahren neue Züge, braucht kein Mensch. Und dann denke ich mir, dann nutzt doch lieber das Geld anderweitig, anstatt dass ihr jetzt eine Streifenkarte 17 Euro kosten lasst für 10 Streifen, wovon du nicht einen Streifen stempeln kannst, um eine Einzelfahrt zu machen. Ich glaube, da musst du gleich zwei stempeln. Also es ist ja, oder drei. Es ist völliger, es ist Madness. Madness einfach so. Und da fragst du dich wirklich, was das soll. Und dann kommen sie mit so scheiß Kurzstreckentickets, die dann 1,90 kosten, wo du im ersten Moment denkst, ah ja, das geht ja noch. Aber dann siehst du, dass du halt damit halt irgendwie zwei S-Bahn-Stationen fahren darfst. Ja, wie weit kommst du denn da bitte? Das ist nix.
Aber was ich so geil finde, ist, dass diese Privatisierung, die rechtfertigt man ja immer noch, muss man sagen. Ich meine, das aus den 90ern war das, ne? Neoliberale Wende, alles wurde privatisiert. Und da hat man immer gesagt, und der Lindner ist auch ein ganz großer Hund, was das angeht, der immer wieder sagt, Privatisierung ist super, weil das führt zu Wettbewerb und Wettbewerb führt zu bessere Effizienz und bessere Leistung für die Kunden, weil man sich ja gegenseitig quasi die Kunden abwerben will. Aber Leute, wo hatte die Bahn Wettbewerb?
Ja, wirklich. Es bringt halt nichts, wenn du einen Platzhirsch bist ohne Konkurrenz.
Ja, wenn die MVG und die Bahn, das Einzige, wo die Wettbewerb haben, ist bei den Arbeitskräften. Und alles andere, der Kunde hat nichts damit zu tun. Ja? Also ich kann mit dem Münchner Betrieb nicht nach Frankfurt einfach fahren. So, das funktioniert ja gar nicht. Ich muss ja die Deutsche Bahn nehmen. Also, was ist denn das für ein Scheiß? Das Einzige, was kurzzeitig mal ein bisschen Konkurrenz war, waren diese Flix-Züge oder so.
Oh,
und die hatten irgendwelche alten DDR-Züge mit Löchern im Boden, wo es, also ja, der Unterschied war nicht so krass.
Aber auch was die Verspätung angeht, am Anfang hieß es ja, das sind teilweise 4 Stunden zu spät.
Ja, passt.
Heute waren es 2,5 bei der Bahn. Also,
weil ich bin mal Flixtrain gefahren, wir sind tatsächlich früher angekommen als geplant. Das hat er dann auch durchgesagt, der Schaffner. Er hat dann gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, das werden Sie jetzt von unseren Kollegen von der Deutschen Bahn nicht kennen, aber wir kommen heute ausnahmsweise 5 Minuten früher an. Ich weiß auch nicht, was wir mit der Zeit jetzt anfangen dann. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Weiterreise. Irgendwie so hat er das gesagt.
Aber weißt du, die Sache ist die mit Flixbus oder Flixzug. Also guck mal, diese Dumpingpreise, die brauche ich jetzt auch nicht. Weißt du, das ist okay. Also ich muss jetzt nicht für 7 Euro quer durch Deutschland gefahren sein. Weißt du, macht einfach vernünftige Preise. Weißt du, ganz ehrlich, ich zahle euch auch gern, ich brauche auch nicht 20 Euro von Kitzbühel nach München. Ich zahle euch gerne die 40 Euro, wenn nicht die Angst mitfährt, dass ich beim nächsten Bahnhof nicht mehr weiterkomme. Aber das ist so, dann zahle ich euch die 40 Euro. Aber ich zahle euch keine 100 Euro. Vor allem, ich zahle euch nicht auch noch 100 Euro, wenn auch da die Angst wieder mitfährt. Genau. Ne? Also das ist so. Und bei Flixbus ist wirklich das Problem, generell beim Schienennetz, wo ja auch dann die Schweizer gesagt haben, verpisst euch mit euren Zügen, ist, selbst wenn der Flixzug pünktlich sein könnte, steht ja da immer noch ein Zug von der Bahn vielleicht auf dem Gleis und wartet, bis irgendwas durchgelassen wird oder so.
Genau.
Das bedeutet, du kannst dir nicht wirklich konkurrieren, weil im Zweifelsfall wirst du aufs Abstellgleis befördert von der Deutschen Bahn.
Die werden deswegen nicht mehr Gleise, nur weil mehr Züge da drauf sind.
Leider wahr.
Aber es ist schon geil, ne? Weil, also man muss auch sagen, das führt ja dann auch immer in so, wenn du dann in so einem Zug bist, es ist schon komisch, dass es dann, dass du erstmal noch 5 Kilometer, wenn du die ICE gebucht hast, erstmal noch 5 Kilometer weiter nach hinten laufen musst, weil die ganze erste Klasse ja quasi schnell erreichbar sein soll. Und das sind irgendwie 10 Waggons, die direkt am Anfang vom Bahnsteig sind. Und dann guckst du immer drauf, oh, welche Wagennummer habe ich denn? Ah, ganz hinten.
Das Ende.
So, und dann rennst du da erstmal den ganzen Bahnsteig entlang, bis du da hinten reinkommst. Und dann denkst du dir, was ist das eigentlich hier mit diesen Klassen überhaupt? Ne? Und manchmal läuft man ja auch einfach mal durch die erste Klasse und du denkst dir, dieser Zug sieht nicht krass anders aus als die zweite. Also es gibt dann oft auch so eine Forderung danach, die erste Klasse abzuschaffen und so, ne? Weil Klassenkampf und so, vor allem Linke machen das. Aber ganz ehrlich, schafft die zweite Klasse ab.
Ja.
Gibt einfach mal einfach alles erste Klasse, weil.
Genau, ohne Witz, er hebt einfach den Standard für alle.
Ist
genau.
Das ist nicht so schwer, weil das nicht so ein krasser Standard ist, ehrlich gesagt.
Nee, aber die Deutsche Bahn denkt sich so: Nee, alles klar, wir machen jetzt einfach ein kleines Abteil ohne HIV und das wird teurer für euch.
Und da legen wir dann eine Gummibärchenpackung drauf. Das ist nämlich eigentlich, was da der Unterschied ist. Es ist eine Schande, muss man sagen. Eine Schande für dieses Land, diese Infrastruktur. So runtergewirtschaftet, die ganze Scheiße hier.
Ja, man versteht es halt auch einfach nicht.
Ja, aber dann hast du ja noch das Problem. Dann bist du da in irgendeinem Zug, willst du auf Twitter irgendwas schreiben, da hast kein Internet, weil Deutschland auch da völlig versagt hat. So wie heute auch.
Ja, auf das ICE-WLAN kannst du eh scheißen. Fährst du den nächsten Tunnel rein oder?
Benutze ich gar nicht.
Geht gar nichts mehr.
Ja, ich will keinen scheiß WLAN, von denen ich da fange ich mir noch irgendwas ein. So,
ja, ohne Witz. Wirklich.
Das muss alles nicht sein. Man könnte einfach das alles schon ausgebaut haben. Ich war in Schottland und in Irland an Plätzen, da gab es nichts außer Schafe und 4G volle Möhre.
Ey.
Da konntest du streamen, wie du wolltest.
Ich bin in Norwegen vor 2 Jahren durch, glaube ich, den längsten Tunnel in Europa gefahren, der durch einen Berg führt. Dieser Tunnel geht 25 Kilometer lang. Einfach nur Tunnel, durch den Berg durch. Und dann wollte ich es wissen und habe wirklich nach 12 Kilometern mal kurz aufs Handy geguckt. 5G. Gar kein Stress. volles Internet. Ich hätte da drin, hätte ich einen Film gucken können. In diesem Berg. Wenn ich bei mir in der Wohnung sitze und ich wohne jetzt nicht in einem Bunker, habe ich schon schlechtes Internet. Habe ich schon Edge. Ja. Also, was soll das? So.
Du hast geiles Internet in Salzburg. Nächste Haltestelle ist
Freilassing, oder?
Was kommt danach? Freilassing. Also wirklich, das ist quasi ein fließender Übergang. Du bist in Freilassing. Du kannst streamen bis Salzburg. Der Zug in Salzburg fährt los und 2 Minuten später geht niemand mehr WhatsApp. Okay.
Das ist so geil.
Das ist eine Katastrophe, Alter. Wisst ihr, vor ein paar Jahren, da gab es mal so ein Ranking, da wurde Deutschland auf Platz 6 gewertet, der besten Wirtschaftsstandorte der Welt.
Boah, wer hat das Ranking bezahlt, Alter?
Naja, das war vor ein paar Jahren noch so, das war 10 Jahren oder irgendwann so. Da war Deutschland auf Platz 6. Inzwischen sind wir, glaube ich, auf Platz 22.
Ja, das glaube ich sofort.
Jetzt hast du so Leute wie zum Beispiel Markus Söder. Der teilweise ja da bei ihm immer die Kanzlerfrage und so kommen, wo du einfach merkst, bei dem Typ ist einfach wirklich, also da ist ja wirklich nur, da ist ja nur nicht mal heiße Luft drin. Das ist ja wirklich, was da rausschwallt aus dem, ist ja nur Bullshit. Und da wird der jetzt, teilweise wird da diese Kanzlerfrage gestellt, wo ich mir denke, wenn Markus Söder deutscher Bundeskanzler wird, dann ist vorbei.
Ja.
Weil dann passiert nichts, weil da einfach nichts geeignet ist. So, halt. Guck mal, worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich nicht ein exklusives Bayern-Problem. Wobei Bayern da wahrscheinlich sofort sagen würde, na, bei uns ist Bayern nicht alles geil. Das ist Berlin. So nach dem Motto. Aber guck mal, politisch wäre es doch cool, wenn da Leute mal sagen würden, alles klar, jetzt gehen wir's an. Netzausbau, was ist da los? Deutsche Bahn, was ist da los? Na, wenn da mal Leute... Aber das Problem ist, das zieht halt nicht. Das zieht nicht Wählerstimmen. Was zieht Wählerstimmen? Ja, die paar Arbeitslose, die anscheinend sind. Also, weißt du, wenn man es dann überlegt, so, dann kommst du Statistiken raus, da regt man sich auf, dann kommt so ein Lindner und sagt so, naja, wenn die Leute, die jetzt gerade arbeitslos sind, wenn die alle arbeiten würden, wir würden ja so wahnsinnig viel Geld sparen. Wenn man irgendwie denkt, wenn du es mal hochrechnet, sind das Peanuts. Voll. Also das sind Peanuts, worum es geht. Aber das zieht halt mehr Wähler.
Warum auch immer,
weißt du,
ja.
Das bedeutet, anstatt wirklich irgendwie mal was zu tun, zum Beispiel Deutschland wieder zu einem attraktiveren Wirtschaftsstandort zu machen, und den quasi halt auch marktfähig für die Zukunft zu machen. Guck mal, weißt du, auch diese Arroganz der Deutschen. Also die Deutschen sind eigentlich auch so ein unsympathisches Kackvolk. So diese, weißt du, mit welcher Arroganz man da steht? Ja, wir die Deutschen. Ja. So, jedes osteuropäische Land hat besseres Internet und besseren Zugang zum Internet als Deutschland. Aber die ganzen Spitzenpolitiker, die machen alle Politik mit, naja, hier, es kommen ja, Leute kommen in unser Land, die sollen ja gar nicht rein und die Arbeitslose und so. Und wenn man denkt so, okay, bringt uns aber alles nicht. Also okay, jetzt sind die ganzen Leute, die ihr nicht hier drin haben wollt, die sind jetzt wieder raus. Okay, passt. Die Arbeitslosen arbeiten jetzt alle, aber da sind wir uns mal einig, jemand, der partout nicht arbeiten will und dieser Lindner, der seine Strategie ist es ja, wir nehmen jetzt die Leute und wir wollen die ja wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Das schaffst du bestimmt für ein paar, aber also da gibt es so viele Probleme. Erstens gibt es überhaupt diese High-Performer-Arbeitsplätze, weil ich verstehe es, wenn jemand sagt, ich würde gerne arbeiten, aber ich werde hier sicher, wie Max ja letztens schon mal gesagt hat, so, ne, wo dann das Arbeitsamt kommt und sagt so, ja, du hast ja mit Fahren zu tun, warum willst du jetzt nicht Bus fahren oder so werden oder sonst was, wo man sich irgendwie denkt, so, also, ne? Und das zweite ist, Leute, die einfach nicht arbeiten wollen, aus denen machst du ja auch keine High-Performer. Die kriegst du ja nicht in den Arbeitsmarkt und sagen sie, so, ich bin jetzt da, jetzt geht's voll ab, ich freue mich voll, ich weiß nicht, was ich verpasst habe. Das bedeutet, das ist irgendwie so ein Argument, was mit so Fantasievorstellungen funktioniert.
Ist wirklich so.
Und da denke ich mir so, okay, dann nimm halt diese Handvoll Leute und verglichen mit der Gesamtbevölkerung, sind es eine Handvoll Leute, die einfach keinen Bock haben zu arbeiten, okay, dann lass die halt nicht arbeiten. Dann sollen sie sich halt durchschnorren. Dieses Geld, das ist nicht so groß und nicht so viel, dass man sagt, okay, das ist jetzt unser Hauptproblem, auf das wir uns fokussieren müssen. Ja. Ist doch Bullshit.
Völlig. Ja, da lenkt man die Probleme wieder nur ab von anderen Dingen.
Ja.
Beziehungsweise man macht die kleinen Probleme, die eigentlich gar keine riesigen Probleme sind, die Bauspinnen auf zu sowas mega riesengroßen, wo ich mir irgendwie denke, so, ja, das Hauptproblem ist aber, unsere Züge sind alle nicht pünktlich. Du kommst in Deutschland nicht voran. Du Geschäftsreisen sind einfach nicht machbar mit der Deutschen Bahn. Und du hast keinen Empfang. Das heißt, guck mal, eine Geschäftsreise in Deutschland, ich mache jetzt eine Geschäftsreise von München nach Hamburg. Das sind so viele Faktoren, die einfach dagegen sprechen, dass ich eine Geschäftsreise nach Hamburg mache. Kommt mein Zug an? Schaffe ich den Umstieg? Werde ich da stranden? Okay, ich sitze im Zug. Habe ich Internetverbindung? Kann ich arbeiten? Kann ich überhaupt telefonieren?
Einer meiner Lieblingsszenarios haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Und zwar kommt es ja dann doch des Häufigeren mal vor, dass die Anzeige für die Sitzplatzreservierungen einfach nicht funktioniert. Und dann alle völlig verwirrt in den Waggons drin stehen. Und ich mir echt denke, das ist doch jetzt echt nichts Kompliziertes. Wie kann es sein, dass das Ding so oft nicht funktioniert? Die Dinger sind öfter im Arsch wie die Eismaschine bei McDonald's. Also, das how?
Das ist ein harter Diss.
Ja. Und der war genauso gemeint.
Und die sind auch genauso schimmelig wie die Eismaschine bei McDonald's. So.
Ja. Ich will auch noch mal kurz, weil das jetzt mit diesen kleinen Problemen, die zu was Großem aufgebauscht werden, ne, das ist auch so eine richtige Hurensohn-Taktik eigentlich von den ganzen Leuten. Und das hat die Bahn ja auch gemacht. Die haben ja jetzt haben sie sich mit der GDL geeinigt, ne? Mit Weselski, ne? Der ja durch den Kakao gezogen wurde, von der Bild, selbst von der Politik. Das kann man nicht machen, streiken, bla bla bla. Jetzt sagt die Deutsche Bahn ja, wir haben uns jetzt geeinigt, alles gut, aber jetzt werden wahrscheinlich die Preise, also die Ticketpreise werden natürlich jetzt erhöht werden müssen, weil jetzt müssen wir ja den mehr bezahlen im Endeffekt, weil oder die haben jetzt weniger Leute oder müssen mehr einstellen, irgendwas, ja. So. Und weil wir jetzt genau an dem Punkt sind, die Deutsche Bahn hat 211.000 Mitarbeiter in Deutschland. Von der GDL werden 20.000 vertreten. Das ist also einfach nur einen kleinen Stinkefinger zeigen an die Leute und sagen so, ihr kriegt hier gar keine Zustimmung von der Bevölkerung, jetzt machen wir die Preise teurer und sagen, ihr seid schuld.
Voll.
Also es ist völlig bescheuert.
Also man versucht erst, sich dagegen zu wehren und zu sagen, nee, machen wir nicht mit. Und dann, wenn man merkt, man verliert, dann will man die Konsequenzen nicht daraus ziehen, ne, und sagt erstmal, ja, okay, wir machen da mit und verlagert das Problem dann eben auch wieder auf die Gesellschaft um. Das ist eigentlich müssten wir jetzt alle mal streiken. Einfach mal alle einen Tag lang nicht Zug fahren, keine Tickets kaufen. Dann ist der Laden gleich mal dicht. Ja.
Sag doch einfach, wisst ihr was, Leute, die nächsten 2 Tage fahren alle für lau, weil es wird von uns nicht mehr kontrolliert. Dann sind die Leute nicht mehr angepisst, weil die kommen trotzdem zur Arbeit. Und macht trotzdem Wirtschaft, aber wahrscheinlich darf man das rechtlich nicht. Aber weil das Problem ist, es hat halt jeder Verständnis für faire Arbeit und Geld verdienen. Aber das Verständnis hört halt da auf, wo man halt selber beeinträchtigt ist in seinem Alltag. Mhm. Und ich verstehe es natürlich, mir geht es auch so. Wenn ich jetzt irgendwie, ich buche einen Flug nach was weiß ich wo und freut sich auf den Urlaub, jetzt wird der Flug gecancelt, weil gestreikt wird. Dann hat man als Kurzschlussreaktion einen Hass auf die Leute, die streiken und denkt sich, ja, warum streikt ihr da und was soll die Scheiße, geht einfach arbeiten. Aber was man halt immer dann ganz schnell dann nicht sieht, ist, dass die Leute streiken jetzt ja auch nicht, weil sie raffgierig sind. Na, das ist ja nicht nur reines, ich mach mir die Taschen voll, weil, guck mal, Max und ich, wir arbeiten in der Branche. Wir kennen das. Also in der Filmbranche war es zumindest und ist es wahrscheinlich auch heute noch schon tendenziell so, dass man zumindest am Anfang, wenn man auch nur einsteigt, dass das Verhältnis zwischen der Arbeitszeit, die ich leiste, und das Geld, was ich dafür bekomme, nicht wirklich im Einklang steht. Also da ist manchmal schon eine große Lücke, ne? Gerade Leute, die in der Vorbereitung arbeiten. Offiziell hast du eine 5-Tage-Woche, aber wie oft hängst du samstags noch dran? Dann ist da ein 6. Tag, dann schreibst du nicht auf einen Zettel. Es wird dir von dir nicht verlangt, aber das Problem ist, es ist dann halt Arbeit, die gemacht werden muss, weil man wollte sich ja Geld sparen und dann hast du halt nicht, keine Ahnung, 6 Wochen Vorbereitung, sondern bloß 4. Mhm. Und diese 2 Wochen musst du aber trotzdem holen und dann sagt zwar keiner zu dir, du musst am Samstag arbeiten, aber jeder sagt am Montag zu dir, wenn da Dinge nicht fertig sind, warum sind die Dinge da nicht erledigt? Ja. Und dann gehst du zum Produktionsleiter und sagst, ich muss Samstag arbeiten und sagt dir, auf gar keinen Fall arbeitest du am Samstag, weil ich werde dir das Geld nicht bezahlen dafür. Und ich hätte gerne am Montag aber trotzdem die Liste fertig.
Genau.
Ja. Make it work, ja. I don't care. Und dann arbeitest du inoffiziell einen sechsten Tag, für den du kein Geld siehst. Und eben, und beim Film ist es halt genauso. Es gibt eine Abteilung, die hat eine relativ gute Gewerkschaft. Und die können dann solche die können dann sagen, gut, wir begehen jetzt. Dann ist halt so. Aber ganz viele Abteilungen beim Film, die können das nicht tun und die sind immer ausgeliefert. Und deswegen habe ich voll Verständnis, dass wenn du in schlechten Arbeitsbedingungen arbeitest, dass du irgendwann sagst, Leute, auch für uns ist der Lebensstandard teurer geworden. Wir brauchen natürlich mehr Geld, wie alle anderen auch. Nur machen sie es halt leider in einem Sektor und auf eine Art und Weise, den es halt, also weißt du, so ein Ding gewinnst du mit der Sympathie des Volkes. Das merkst du bei diesen Bauernprotesten, ne? Die Leute kleben sich dann, ich meine, es ist natürlich schon auch ein bisschen dumm, kleben sich auf die Straße, instant Hass.
Ja.
Bauern halten den Verkehr genauso auf, teilweise noch krasser, ganze Autobahnen werden zu und da kommt breites Verständnis aus der Bevölkerung, weil die Bevölkerung das natürlich irgendwie auch als lebensnotwendig und so beachtet. Ja. Ne? Also man hat da irgendwie so diese Sympathie für die Bauern. Ich sag das jetzt ganz wertefrei, aber na, du hast halt einen längeren Atem, wenn du den Rückhalt der Bevölkerung hast. Und das ist halt schwierig, wenn die Leute alle nicht zur Arbeit
kommen. Voll. Du musst sie auf deine Seite ziehen, ne?
Und auch da muss man auch wieder sagen, ne, die Bauern haben gestreikt, weil Subventionen für die Bauern abgeschafft werden sollten. Und da stellt sich auch der Lindner hin und so, fängt an, mit den Bauern irgendwie zu reden und zu sagen, ja, genau, und die Arbeitslosen und keine Ahnung, sein komisches Programm da abzuspulen. Weil sie sagen, hä, was ist denn mit dir los? Und dann guckst du eigentlich mal rein, was macht denn die FDP so? Was hält die denn von Subventionen allgemein? Ja, nix hält die von Subventionen. Die sind wirtschaftsliberal. Die sagen, Subventionen killen den Markt. Guck, wie du klarkommst. Alle Subventionen weg. Das regelt alles die unsichtbare göttliche Hand des Marktes. Und wenn du halt kaputt gehst mit deinem scheiß Kack-Kleinen-Kack-Bauernbetrieb, ist es mir egal, weil dafür hat dann irgendein riesen Industriebauernbetrieb übernommen, der hier genauso die Kohle reinspült oder vielleicht ein bisschen weniger. Aber das ist halt unser Klientel. Große Industriemagnate, die mögen die FDP. So, und aber es juckt niemand. Hauptsache, der steht da und wettert über die Totalverweigerer. Übrigens, wer schon jemals mit einem Totalverweigerer, in Anführungsstrichen, mal zusammenarbeiten musste, weil es da Maßnahmen gab vom Arbeitsamt und dann auf einmal jemand bei dir steht, zum Beispiel im Möbellager und auf einmal dein Kollege ist, bitte, lass die einfach zu Hause. Ich zahle gern die Steuern. Ich zahle wirklich gern die Steuern, die mir das vom Hals halten.
Aber guck, und genau das ist das, was ich meine. Das ist so dieses, ja, wir müssen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt einführen. Und weil, guck mal, es ist, also meiner Meinung nach, weil ich kenne auch solche Leute, wenn die keinen Bock haben, dann tust du den, dann wirklich, dann lass die zu Hause, gib denen ihr Geld, sollen sie halt auf der Kohle, weißt du, das macht Deutschland nicht arm. Die Kohle, die da liegen bleibt. Für die paar Leute. Weil, wenn du die jetzt ums Verrecken irgendwie in den Arbeitsmarkt einbringst, dann verdirbst du das komplette Umfeld, was damit umgehen muss.
Ist wirklich so.
Keiner hat Bock. So, die machen mehr Arbeit, als dass sie wirklich sinnstiftend da irgendwie sich einbringen können.
Ich verstehe halt zum Beispiel nicht, ich will jetzt nicht sagen, man würde das vielleicht tun oder das und so, aber ich verstehe nicht, warum die Logik nicht genauso funktionieren könnte. Also, ob jetzt jemand einen Job beim Bäcker annimmt, weil er Existenzängste hat und sich sonst nichts leisten kann und völlig am Arsch ist, oder, also das wäre die eine Seite, ne, die sozusagen sagt, das wäre die Motivation, dass das dann noch Leute gibt, die da arbeiten. Oder ob jemand dann sagt, hey, mir geht's gut, ich sehe total viele alte Leute, die sind gerade immer beim Bäcker oder was weiß ich, ne? Da kann man vielleicht da auch ein bisschen unterstützend und so sein und da kann ich noch Geld dazu verdienen. Ich sehe das als eine Art sozialen Beruf fast schon. Ich möchte das bitte zweimal die Woche machen. Also ich sehe da keinen keinen größeren, wie nennt man es, Drive für die Leute, ja. Also wenn es denen ganz schlecht geht und die müssen irgendwas machen, oder wenn es denen eigentlich ganz gut geht und die wollen irgendwas machen, da ist doch Letzteres das Bessere.
Also es ist, glaube ich, mental auch gesünder, voll, wenn du zum Beispiel dann einen Beruf machst, wo du sagst, okay, da kommt jetzt nicht die große Kohle, aber die macht mir Spaß, anstatt zu sagen, ich mache so einen Job, der mir eigentlich nicht viel Spaß macht, aber man verdient wenigstens ganz gut Geld.
Genau, ja.
So, und ich glaube auch, ich bin jetzt niemand, der sich jetzt hier stark fürs bedingungslose Grundeinkommen macht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie da jetzt mich in die Richtung stark mache, aber zum Beispiel, man sagt ja auch, man geht immer davon aus, dass dann zum Beispiel bei einem bedingungslosen Grundeinkommen alle sagen, oder alle kriegen 1.500 Euro im Monat. Mhm. Ne? Egal, wie viel du verdienst. Das ist ja Quatsch. Du könntest ja zum Beispiel auch einfach sagen, man macht ein bedingungsloses Grundeinkommen, was quasi sich orientiert an dem, was du verdienst. Dass du, wenn du nichts verdienst, kriegst du 1.500 Euro. Mhm. Und je mehr du verdienst, desto mehr geht da ein bisschen davon weg. Dann ist das Geld nicht mehr geschenkt. Aber dann hast du dieses Fangnetz, dass wenn du eben halt nichts verdienst, kriegst du 1.500 Euro. Aber wenn du dann irgendwann mal deine 3.000 Euro netto hast, ja klar, dann kriegst du die 1.500 Euro nicht. Dann fühlen sich aber natürlich die Leute wieder betrogen, weil sie dann denken, na, der kriegt jetzt 1.500 Euro fürs Nichts tun. Ich muss arbeiten und kriegt nur 3.000 Euro.
Genau.
Ich weiß, das ist jetzt so das Ding, da bist du jetzt bei bestimmten Parteien unten durch.
Ja.
Weil was ist das jetzt hier für eine linksgrün versiffte Scheiße? Aber ich denke mir, das ist so dieses, also die Denkweise finde ich da so ein bisschen absurd, weil derjenige, der nichts tut, hat halt 1.500 Euro. Das reicht ihm kaum zum Leben, wahrscheinlich. Damit kann er seine Miete bezahlen. So, ich gearbeitet, habe das Doppelte und führe halt ein relativ gutes Leben. Das ist ja quasi ja auch eine Art von Entlohnung. Also, ne, so der eine, der sagt halt, gut, ich lebe jetzt hier in meinem Dreck oder was weiß ich und mit dem Nötigsten.
Ja.
Und ich gehe halt arbeiten oder jemand anderes geht halt arbeiten und verdient dann halt mehr und ja, hat einfach auch einen besseren Lebensstandard. Also wisst ihr, was ich meine? Was? Also guck, worauf ich hinaus will. Ihr kennt doch den Armin Dübel oder wie der hieß, ne?
Der, ja.
Arno Dübel. Ja. So, ne? Ihr kennt ihn alle.
Ja.
Der hat sein Leben lang mehr oder weniger Geld geschenkt bekommen, ne?
Ja.
Würde einer von euch mit dem tauschen?
Never einfach.
Also jeder schenkt, jeder sagt doch, ey Alter, behalt dein Leben.
Ja.
Feel free, sei gut. Aber keiner von uns, also worauf ich hinaus will, ist, man neidet dann um 1.500 Euro, so wenn man die 1.500 Euro hört. Aber du beneidest den Mensch ja nicht um das Leben, das er führen kann mit diesen 1.500 Euro.
Voll.
Also verstehe ich den Hate dann nicht so ganz, weil ich denke mir so, okay, Alter, ich verdiene jetzt zum Beispiel irgendwie 3 oder so netto. Also rein hypothetisch oder 3,5 oder manche 4 oder whatever, einfach einen anderen Betrag, arbeite dafür mehr, aber habe natürlich auch einen voll geilen Lebensstil, wenn ich das will, ne? So, kann Urlaub machen, kann einfach im Endeffekt tun, was ich will. Ich muss nicht irgendwie mir 500 Mal überlegen, kaufe ich mir jetzt die Espresso-Maschine oder so, sondern man denkt sich, man kann sie sich dann halt auch eher leisten.
Ja.
So. Also, wo ist das Problem? Ja. Und dann lass doch die paar Leute, die wirklich ums Verrecken nicht arbeiten wollen, dann ist so, aber das dann so aufzubauschen, so als wäre das jetzt das große Problem in Deutschland.
Ja.
Also ich verstehe es nicht so ganz persönlich.
Das ist einfach nur eine Piñata aufstellen und die Leute sollen da draufhauen und das Ganze drumherum nicht mehr irgendwie sehen. Das wirklich, also es ist wirklich schlimm. Ich finde auch das, was du gesagt hast, ne, mit, dass die sich dann auch nichts leisten können, ist ja auch nochmal was man vielleicht einrechnen kann in eine Gesellschaft, weil Geld, das verkonsumiert wird, geht ja auch wieder zurück in die Gesellschaft. Ne? Also das gibt dann auch Profite an die Leute, die dann mehr Sachen verkaufen können. Also ne, wenn sich jetzt jemand mit Hartz IV gerade so seine Kippen leisten kann und dann nur so ein, keine Ahnung, ein Fernseher von der Müllhalde irgendwie bei sich stehen hat und das war's irgendwie und ein Fliesentisch, ja, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Ist doch viel geiler, wenn der sich auch Möbel kaufen kann. Wenn der, weißt du, wenn der genauso sein Geld verkonsumieren kann wie alle anderen, dann gibt es ja das quasi einen Schub auch an alle. Ja, aber ist wirklich so. Wir rufen jetzt hier den Kommunismus aus für manche, ne?
Ja, ich bin schon klar, dass jetzt. Aber weißt du, das Ding ist, es ist ja eigentlich auch nur mal so ein Gedankenspiel.
Ja.
So, weil keiner von uns ruft jetzt hier das bedingungslose Grundeinkommen auf. Keiner sagt, oh, das muss kommen, das ist was Gutes. Nee. Es geht eigentlich nur darum, worum es ja eigentlich geht, ist, dass Politik gemacht wird mit Dingen, die jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig ins Geld gehen.
Ja.
Ne? Natürlich ist es eine fette Zahl für ein Einzelding, aber für ein Land, was so viel Wirtschaftsmacht hatte, zumindest früher wie Deutschland, ist nicht die großen Beträge. Was aber langfristig viel mehr schädlich ist, ist eben halt dieses Vernachlässigen von Infrastruktur, das Vernachlässigen von modernen Technologien. Guck mal, dass hier innerhalb in Deutschland immer noch Glasfaser so ein riesiges Thema sein muss, ja, ist doch eigentlich eine komplette Fehlmanagement aus der Vergangenheit. Ja. Und quasi, dass Deutschland kein Wirtschaftsland mehr ist oder kein Wirtschaftsort, in dem eben halt weltweit und einfach ein guter Wirtschaftsstandort ist, ne?
Ja.
Das kommt uns doch eigentlich in der Summe viel, viel teurer.
Ja, natürlich.
Also dieses Versäumnis. So, da macht man Politik mit irgendwie jetzt, ja, irgendwie die Ukrainer und Syrer und alle und die hierher kommen und so. Und man macht Politik mit, ja, die Arbeitslosen und alles ist so schlimm. Was Söder für eine Politik macht, verstehe ich selber nicht. Da macht die Nürnberger Würstchen-Politik offensichtlich. Keine Ahnung, was der irgendwie, ich habe das Gefühl, der denkt über, ich habe das Gefühl, der macht nur Politik, die er morgens selber in der Zeitung liest. So, da fragt er seinen PR-Berater, was ist denn gerade so auf TikTok so? Ach so, ja, okay, alles klar, irgendwie Ausländer, ja, okay, alles klar, also Grenze auf jeden Fall. Okay, also Grenze wieder, okay, Grenzpolizei. So, das ist Söders Politik, aber wirklich da mal irgendwie vorausschauend zu denken, Politik ist gerade so reaktiv.
Ja.
Aber Politik müsste doch eigentlich mal in die Zukunft schauen. Das ist genau das Gleiche. Da hast du Leute von Mercedes, VW, alle irgendwelche Aufsichtsräte, die alle irgendwie ja auch beratend auch in der Politik irgendwie verhaftet war, ne? Und die einfach irgendwie was, 7% stellen des deutschen Inlandsproduktes, die einfach über 1 Million Arbeiter versorgen. Und dass man da als Politik auch nicht gesagt hat vor 10 Jahren, Leute, ne? Ihr seid schon technologisch auf dem neuesten Stand und ihr guckt schon, dass das auch, also, dieses. Und die dann irgendwann sagen, als dann Tesla irgendwann Druck gemacht hat, so, die haben ja noch ganz lange versucht, den Diesel zu verteidigen und so. Die haben noch ganz lange gesagt, Audi hat voll lange noch gesagt, Nee, wir halten fest am Diesel und so, ne? Und es ist einfach klar, dass wir da irgendwie so, bis sie dann ein paar Jahre später dann doch eingeknickt sind, als sie gemerkt haben, wir können Tesla und den ganzen Scheiß nicht auffallen, Elektromotor kommt. Und jetzt, und dann haben sie ganz schnell versucht, ihre Modelle rauszuhauen. Aber das war ja nie angedacht.
Ja.
Da ist nichts. Und da denke ich mir, Leute, ihr habt doch eine mega Verantwortung. Ihr müsst doch mal ein bisschen vorausdenken. Ihr müsst doch mal gucken, was ist denn in, also jedem ist doch, also guck mal, jedem ist doch klar, dass in 50 Jahren Benzin und Öl, es ist ein Auslaufmodell. Wir alle wissen seit schon immer, dass das nicht in unendlicher Fülle da ist, ne?
Ja.
Ist so naheliegend, dass man sich als Weltkonzern sich dann frühzeitig Gedanken macht und jetzt kommt dann so ein minderwertiger Autobauer aus dem Silicon Valley und führt alle vor mit seinen shitty Autos.
Ja. Von Tower of Power ist eine sehr geile Funkband aus den 70ern. Gibt's einen Song von 1975, der heißt Only So Much Oil in the Ground. Das war schon eine Weile her, 1975.
Ja, wurscht, keine Ahnung. Das Ding ist, ich verstehe halt einfach nicht, warum man als großer Weltkonzern und auch eben Deutschland, die ja wirklich ein großer Wirtschaftsstandort waren, warum man da nicht einfach mal weiterdenkt. Also das muss doch die Aufgabe von der Politik sein, darüber nachzudenken, was ist in 30 Jahren. Und jetzt mal ehrlich, ich meine, wie gruselig ist denn bitte der Gedanke, jetzt gerade funktioniert alles so ein bisschen, weil man kann irgendwie den Mittleren Osten ausbeuten mit Öl. Russland hat noch ein bisschen Öl. Aber Norwegen lässt man gerade auch noch relativ unbehelligt, was das Öl angeht. Aber was glaubst du denn, wenn das langsam wirklich aufhört?
Ja.
Und der Kampf wirklich um die letzten Quellen losgeht. Das wird doch ein Riesengezanke.
Ja.
Also glaubst du, dass die Amerikaner dann sagen, oh, Norwegen hat die letzte Ölreserve? Naja, oh, blöd für uns jetzt. Habt ihr Glück gehabt, Norwegen.
Ja.
Na, also da wird einfach gezankt. Und es ist doch dann eigentlich nur sinnvoll zu sagen, lass uns schauen, dass wir so schnell wie möglich von diesem Öl wegkommen.
Ja, total. So, voll.
In seiner Ganzheit, weil dass du dann sagen kannst, gut, wir haben jetzt die letzte Ölquelle, wir verkaufen den Schrott an euch. Wenn ihr meint, das noch bei euch in die Luft zu blasen, viel Spaß. So, ne?
Ja.
Aber dass man gar nicht mehr in der Situation ist, dass man sich da drum schlagen muss.
Ja.
Also ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe nicht so ganz, dass dann auch alles immer gleich so ein links-grün versifftes Zeug sein muss, wenn es doch einfach ganz logisch ist. Wir haben einen Rohstoff, wo sich jetzt schon Leute drum streiten. Wir haben einen Rohstoff, bei dem klar ist, der ist irgendwann mal weg. Es ist doch völlig logisch, dass man jetzt versucht, nach Alternativen zu schauen, die funktionieren.
Ja.
Egal, keine Ahnung, verstehe ich nicht.
Ja.
Aber dafür kann die Bahn dann wirklich nichts, vermutlich.
Das ist eins der Themen. Aber wer weiß. Ach, wer weiß, ganz ehrlich.
Es war auf jeden Fall eine Rant. Ich bin mal gespannt, wie viele Hasskommentare bekommen. Ich sehe es dann immer, nicht, dass ich möchte die Leute jetzt nicht da auch noch darauf aufmerksam machen. Aber ich sehe es an ein, zwei Statistiken immer, wenn wir dann ein bisschen zu deutlich waren mit unserer Meinung. Aber wenn ihr andere Meinung seid, teilt es uns gerne mit. Lasst uns da gerne vielleicht eure Gedanken hören.
Ja, genau. Teilt es uns so mit, als würden wir alle im selben Boot sitzen, weil das tun wir.
Und man muss ja natürlich auch sagen, wir sprechen natürlich auch nur aus unserer Lebensrealität.
Ja.
Ja. Ne, und wir betrachten es natürlich aus unserer Lebensrealität. Und die Lebensrealität zum Beispiel beginnt ja schon damit, dass nicht alle Leute, die hören, zum Beispiel Städter sind, die vielleicht auch aufs Auto angewiesen sind, weil Brizi und ich kommen vom Dorf.
Ja.
Da ist einfach klar, dass du ein Auto kriegst mit 18 oder ein Auto brauchst, weil sonst kommst du einfach nicht vom Fleck. Anyway, ja, heute kurzes Dampf ablassen,
weil ja,
dieser
ja.
Frust durch die Deutsche Bahn noch so frisch war.
Ja, ich werde morgen erstmal mit meinem Internetanbieter telefonieren. Vielleicht gibt es dann nächste Woche den nächsten Rant, weil das war heute absolute Katastrophe.
Der Max hat gar nichts gehört wahrscheinlich.
Ey. Ja, ich sag dazu jetzt nichts.
Also Max, wenn du es machst wie ich, dann kriegst du morgen vielleicht einfach dein Internet für die halbe Kohle.
Ja, schauen wir mal.
Also morgen ist deine Chance, dass du nur noch die Hälfte zahlst oder so. Oder plötzlich, keine Ahnung. Was weiß ich. Aber normalerweise kannst du sowas super nutzen, um zu sagen, Leute, wir müssen reden. Der Vertrag, wie er ist, ist nicht gut. Wie lange bist du schon Kunde bei denen?
Ich muss nachschauen. Ich glaube 4 Jahre oder so. 4, 5 Jahre.
Oh, perfekt. Perfekt.
Ja. Es war bisher auch immer alles stabil. Also ich weiß nicht, wir hatten das letztens schon mal, jetzt glaube ich vor 2 Wochen oder so, dass es da so rumgespackt hat. Und jetzt war es heute wirklich Katastrophe. Also
ich hätte da eine schöne Allegorie noch zum Abschluss, was mir nämlich heute passiert ist. Ich wurde nämlich von einem 3-Jährigen ungefähr so genatzt, wie dich O2 wahrscheinlich natzen würde. Der hat mir nämlich erzählt, er kann jetzt einen Purzelbaum. Und dann habe ich gesagt, ey, cool, lass doch mal sehen. Und dann sind wir extra irgendwie in den Flur gegangen, um da einen geilen Purzelbaum zu machen. Und dann fing er an und hat sich so auf den Kopf gestellt und hat einfach keinen Purzelbaum gemacht. Und dann hat er gesagt, kannst du einen Purzelbaum? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann einen Purzelbaum. Und er so, ja, dann mach doch mal einen. Und ich so, nee, mach du jetzt mal einen Purzelbaum. Er so, aber du hast gesagt, du kannst einen Purzelbaum machen. Also habe ich gesagt, ja, klar kann ich einen Purzelbaum machen. Und dann hat er sich wieder so auf den Kopf gestellt. Hat mich wieder angeguckt, so unter seinen Füßen durch. Und meinte so, ich kann nur den Anfang von einem Purzelbaum. Kannst du einen ganzen Purzelbaum? Und ich hatte halt schon gesagt, ich kann einen ganzen Purzelbaum. Ne? Und da habe ich gesagt, so, ja klar kann ich einen Purzelbaum. Und dann konnte ich nicht mehr zurück. Und musste also einen Purzelbaum machen. Und der kleine Sack hat keinen Purzelbaum gemacht. Und ich habe jetzt die Nackenschmerzen meines Lebens.
Aber wieso hast du nicht gesagt, ich kann das Ende von dem Purzelbaum machen? Den Arsch gesetzt und wieder aufgestanden. Und dann hätte ich gesagt, guck mal, zusammen schaffen wir den ganzen Purzelbaum. Du machst den Anfang, ich mach den Schluss.
Naja, ich glaube, weil mich hat dann irgendwann so die Motivation gepackt, weil ich dachte, so kannst du eigentlich wirklich noch einen Purzelbaum? Aber das ist tatsächlich, also nach dem Anfang vom Purzelbaum, den ich auch noch bravourös geschafft habe, dieses über den Nacken drüber sich abstoßen, als ich dann auf meinem Nacken aufgekommen bin, dieses
da
Geräusch.
Halt irgendwie 90 Kilo oder was?
Ja, fallen da auf 90 Kilo, alles auf meinem Nacken. Und dieses Geräusch werde ich jetzt lange Zeit nicht vergessen. Dieses
stark.
Jetzt kann ich zwar nicht nach links und rechts gucken, aber ich hab den fucking Purzelbaum hingekriegt. So.
Ja, Brizi älter, aber kein Stück schlauer geworden.
So ist es nämlich.
Lässt sich von 3-jährigen Kindern noch manipulieren.
Ja, ja. Aber das ist es, wenn du keine Grundlage hast und sagst, ja, ich kann.
Stimmt.
Aber da bist du offensichtlich auch ein weicher Dude. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich kann das, aber
ja, klar. Ich will auch ein bisschen zeigen. Ich habe mir auch nichts anmerken lassen.
Die Tränen weggewischt, bevor du dich umgedreht hast zu ihm.
Ja.
Ich weiß, da musst du einfach hoffen, dass der andere es nicht so mitkriegt. Ich weiß, Brizi wollte mir mal eine Selbstverteidigungsübung zeigen. Und irgendwie greift und ich greife auch und auf einmal knackt seine Schulter einfach, als wäre sie ausgekugelt. Und es hat aber aber es war einfach ein ganz normales Knacken. Er hat sich nicht wehgetan, aber es hat einfach total schmerzhaft geknackt und wir haben noch gar nicht losgelegt. Und das hat dann natürlich schon ein bisschen an seiner martialischen Dominanz gekratzt.
Ja, das hat den
ausstrahlen
Vibe,
wollte.
Das hat den Vibe gekillt irgendwie.
Das war dann eher so, ja, klar, ich habe das natürlich nicht überhört, wie man es sich gewünscht hätte. Ich habe das natürlich gnadenlos ausgesagt. Ich habe gesagt, hey, Brizi, aber nicht, dass du jetzt einen Arm dabei brichst.
Ja, ich wurde immer, aber das ist wirklich Story of my life. Bei so Sachen wurde ich immer sehr schnell so gehumbelt, weißt du? Das ist immer so, okay, es war auch eine dumme Idee. Weißt du? Du wolltest so flexen irgendwie, weil du dich geil filmen wolltest, aber das hat noch nie funktioniert. Nee. Das
erinnert mich an die Zeiten, wo wir damals dachten, wir fangen jetzt mit Parkour an. Was immer eine schlechte Idee war.
Ja, natürlich. Hoffentlich habt ihr Videos gemacht.
Muss ich mal gucken. Könnte schon sein, dass da so ein paar Sachen gibt. Oh, aber also, wir haben es nicht lange gemacht. Wir haben dann doch relativ schnell gemerkt, dass das Ganze jetzt auch sehr zügig in einem Krankenhaus enden könnte.
Ja, und einfach super unangenehm ist. Aber das war die Zeit, als der Film Ghetto Gangs rauskam aus Frankreich. Erinnert ihr das?
Ja.
Und da haben dann plötzlich alle angefangen, wir machen jetzt alle Parkour. Und dann gab es auch total viele YouTube-Videos.
Voll.
Aber eine Frage jetzt zum Schluss, Brizi, als dir das passiert ist, jetzt ist es 10 Jahre her.
Ja.
Hattest du dabei Schmerzen, hast es nie zugegeben?
Nee.
Oder hat es einfach wirklich nur geknackt?
Ja, einfach nur geknackt.
Okay, es hat weh.
Ich kann mich noch dran erinnern. Ich kann mich auch dran erinnern, dass ich war schockiert, dass es so laut geknackst hat. Aber ich wusste, ich knack's auch manchmal. Aber warum in dem Moment? Warum gerade da? Okay, Leute. Ich muss morgen nach Athen fliegen. Ich muss jetzt los. Ich muss noch packen.
Urlaub, ja?
Urlaub.
Ach, scheiße. Ich muss das Ding jetzt schneiden, ne?
So sieht's aus. Deswegen haben wir dir jetzt so ein bisschen Fleisch gegeben.
Ja. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und ciao.
Macht's gut.
Ciao.